Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Ina Plodrauch und
Sarah Alberti, Kunsthistorikerin und Journalistin aus Leipzig.
Kunst aus der DDR, also DDR-Kunst, gibt's die eigentlich? Galeristinnen und KünstlerInnen sagen dazu:
Nein, das denke ich nicht. Kunst ist Kunst und das finde ich auch sehr fatal, diese Vorstellung.
Nein, DDR-Kunst gibt es nicht. Es gibt Kunst, die von logischerweise von Künstlern gemacht wurde. Und es gibt Künstler, die in der DDR gelebt haben, aber den Begriff DDR-Kunst gibt es nicht.
Es gibt Kunst von Künstlern, die in der DDR sozialisiert wurden.
Das sind Ausschnitte aus einem neuen Interviewprojekt, das heißt Kunstszene Ost, Biografien im Umbruch. Das geht am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, online. Sarah Alberti und Birgit Grimm haben sich mit 20 Künstlerinnen und Künstlern und Kunstschaffenden aus der DDR getroffen. Hallo Frau Alberti.
Hallo.
Diese Menschen, die Sie getroffen haben, die stammen aus der DDR, die sind da geboren und die berichten auch schon von teilweise schon einem starken Heimatbezug, also davon, dass das eben ihr Zuhause ist. Viele sagen aber auch, nee, DDR-Kunst so richtig, nee, das gab es nicht. Was sagen denn Sie als Kunsthistorikerin?
Ja, wir haben tatsächlich allen die Frage gestellt, etwas provokant, gibt es DDR-Kunst? Und ich selbst würde die Frage so beantworten, dass es Kunst gibt, die in der DDR entstanden ist. Das ist genauso eine kunsthistorische Epoche von 40 Jahren, die sich lohnt, kunsthistorisch zu betrachten, wie eben auch die Renaissance oder Barock. Und ja, natürlich hält sich seit vielen Jahren dieses Klischee, es habe eben in der DDR nur Staatskunst oder sogenannte Untergrundkunst, nonkonforme Kunst gegeben. Und dem ist eben nicht so. Das Leben ist wie immer komplexer und das ist durchaus auch unser Ziel jetzt mit diesem Webportal Kunstszene Ost, Biografien im Umbruch, eben genau diesen Grautönen durch die Lebensgeschichte von Menschen noch einmal Farben zu verleihen.
Um jetzt aber nochmal bei der DDR-Kunst zu bleiben. Sie beschreiben ja nicht im Detail, wie die dann vielleicht ausgesehen hat oder so, sondern Sie interessiert ja sehr konkret, unter welchen Umständen konnte diese Kunst entstehen, wo konnte die gezeigt werden. Das interessiert Sie ja auch viel, oder?
Genau, wir reden wirklich auch über Kunst anhand von ganz konkreten Kunstwerken, aber ein ganz großer Schwerpunkt liegt eben auf den Produktionsbedingungen von Kunst und deshalb haben wir auch nicht nur mit Künstlerinnen und Künstlern gesprochen, sondern sehr bewusst entschieden, eben auch Personen mit einzubeziehen, die dafür gesorgt haben, dass diese Kunst sichtbar wird. Wir haben die Autorin Thea Herold dabei, die über Kunst geschrieben hat. Wir haben den Galeristen Gerd Harry Lübcke dabei und den Galeristen Gunnar Bartel, die beide in ihren jeweiligen Galerien beziehungsweise Judy Lübcke in seiner Privatwohnung eben Kunst gezeigt haben, die vielleicht auch nicht unbedingt im Sinne der Funktionäre der DDR gewesen ist. Und ja, legen so wirklich auch nochmal durch die Auswahl unserer Gesprächspartnerinnen den Fokus darauf, dass eben all diese Akteure und Kulturschaffenden auch Teil der Kunstszene Ost, wie wir sie jetzt betiteln, sind.
Ja, und Sie sagen eben, okay, das gab nicht nur diese Untergrundkultur und nicht diese Staatskunst nur, sondern ganz viel dazwischen. Auch beschreiben Sie doch nochmal, wie das denn war, wenn es eben nicht in diesem total verdeckten oder total öffentlichen war.
Was genau dieses Dazwischen sehr gut darstellt, ist tatsächlich die Realität an den Kunsthochschulen in der DDR. Alle Künstlerinnen, die wir interviewt haben, haben tatsächlich entweder in Leipzig oder in Dresden studiert. Und das war ja in der DDR auch die Eintrittskarte, um überhaupt später freiberuflich als Künstlerin tätig sein zu können. Da gibt es zum Beispiel den Künstler Via Lewandowski, der sich ganz bewusst für ein Bühnenbildstudium an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden beworben hat, weil für ihn klar war, mit seinem familiären Hintergrund, kommt aus einem evangelischen Elternhaus, hätte er für Malerei oder Bildhauerei, wo der Fokus der Schule lag, gar keine Chance gehabt. Und innerhalb dieses Bühnenbildstudiums hat er dann mit Else Gabriel und Michael Brendel die Gruppe der Autoperforationsartisten gegründet, die ja heute noch bekannt dafür sind, wirklich zum Teil sehr verstörende Performances gemacht zu haben mit Tierknochen, mit Blut, Nacktheit, mit dem eigenen Körper. Und da haben sich damals alle gefragt, wie habt ihr das denn im Studium durchbekommen? Und sie haben sich da eine ganz klare Strategie überlegt. Sie haben nämlich sozusagen, wenn ihre Leistung abgenommen wurde, einfach auf den Sound, auf die Kostüme und auf die Requisiten verzichtet, haben sozusagen ein Pantomimespiel aufgeführt. Und die Lehrenden wussten nicht so richtig, was sie damit anfangen sollten und haben das durchgewunken.
Sie enden ja mit den Interviews bzw. mit dem, was Sie fragen, nicht jetzt mit der Maueröffnung 89, sondern es geht auch weiter zum Systemwechsel. Wie hat sich die Kunstszene Ost, wie Sie die nennen, dann weiterentwickelt?
Ja, also uns war das ganz wichtig, dass das Zeitfenster der Erzählung eben nicht, wie so oft, mit der Maueröffnung 89 endet. Und wir waren sehr darüber erstaunt, wie differenziert unsere Gesprächspartnerinnen auf diese letzten 35 Jahre schauen. Da sind Menschen dabei, die sagen, für sie hat sich damals alles verändert, bis auf der Kern ihrer Persönlichkeit. Und andere, gerade die auch schon in den 80er Jahren in den Westen reisen konnten, sagen, na ja, so groß war die Veränderung nicht. Also Elke Hopfe spricht zum Beispiel sehr klar von einer Übernahme. Ja, sie sagt, wir im Osten mussten alles neu machen, mussten uns umstellen. Viele mussten um ihren Arbeitsplatz kämpfen. Die Treuhand wird ja jetzt aufgearbeitet, was da alles auch nicht gut gelaufen ist. Und trotzdem ist sie eben froh, dass sie das miterlebt hat. Und ihr ist ganz klar, dass die DDR so auch nicht weiter hätte existieren können. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der uns von mehreren gespiegelt wurde, ist der heutige Umgang mit diesem Label DDR-Kunst. Also Angela Hampel zum Beispiel erzählte, dass sie eben jetzt immer wieder Anfragen bekommt für Werke aus den 80er Jahren. Und sie hat das sehr ehrlich formuliert, dass sie das durchaus auch nervt. Denn sie hat ja auch nach 89, 90 weiterhin produziert und hat eben das Gefühl, dass dieses aktuelle Schaffen im Prinzip außer Acht gelassen wird und die DDR eben oft als so ein abgeschlossenes Sammlungsgebiet betrachtet wird. Sie sagt schon, dass es ihr immer noch so lieber ist, als wenn sie gar nicht ausgestellt werden würde, aber dass sie das eben frustriert.
Sarah Alberti hat gemeinsam mit Birgit Grimm Kunstschaffende zu ihren Lebensgeschichten befragt. Ab Donnerstag können Sie sich diese Gespräche in Teilen anschauen und durchlesen auf kunstszeneost.de. Das war der Corso-Podcast mit mir, Ina Plodroch, und
Sarah Alberti, Kunsthistorikerin und Journalistin aus Leipzig.
All unsere Folgen finden Sie wie immer in der Deutschlandfunk-App.
Corso. Kunst und Pop.